31 auf. Es ist die erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten untereinander vereinbart. Und ich eröffne jetzt die Aussprache. Und das Wort hat zu Beginn die Bundesministerin für Gesundheit, Nina Baken. Bitte sehr.
Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Heute bringen wir einen Gesetzentwurf zur Stabilisierung der Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung ein. Und der Titel schon bringt es auf den Punkt, wir müssen in Zukunft wieder Einnahmen und Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung ins Gleichgewicht bringen. Und ja, der Blick auf die Zahlen macht ja auch den Handlungsbedarf sehr deutlich. Wenn wir nichts tun würden, würde alleine im nächsten Jahr schon ein Betrag von knapp 19 Milliarden Euro bei den Krankenkassen fehlen. Und im Jahr 2030 würde dann die Deckungslücke auf ca. 44 Milliarden Euro aufwachsen, wenn wir jetzt eben nicht handeln. Ja, und genau das tun wir jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mit dem Gesetz wollen wir verhindern, dass die Beitragssätze immer weiter steigen. Und das ist ja kein Selbstzweck. Wir wollen die Bürger entlasten und wir wollen, dass die Unternehmen mehr Planungssicherheit haben, statt von immer weiter steigenden Sozialbeiträgen ausgebremst zu werden. Und eines ist mir dabei besonders wichtig, auch liebe Kolleginnen und Kollegen, nur eine solide und stabile Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung garantiert eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung. Alle die Versicherten, die Leistungserbringer, die über 6 Millionen Beschäftigten im Gesundheitswesen, sie alle sind auf stabile Finanzen, finanzielle Rahmenbedingungen für die gesetzliche Krankenversicherung angewiesen. Ja, und es geht letztlich darum, eine hochwertige, eine verlässliche und eine bezahlbare Gesundheitsversorgung für heute und für morgen sicherzustellen. Grundlage für den Gesetzentwurf sind die Empfehlungen der von mir eingesetzten Finanzkommission Gesundheit. Und an der Stelle geht mein herzlicher Dank auch an die Mitglieder der Kommission für ihre Arbeit. Sie haben mit ihren unabhängigen Vorschlägen eine hervorragende Arbeit geleistet und einen wirklich guten und sachlichen Beitrag zu dieser Debatte auch beigetragen. Die Kommission hat in ihrem Bericht zwei entscheidende Leitlinien formuliert, denen wir auch im Gesetz folgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erstens die Rückkehr zu einer einnahmenorientierten Ausgabenpolitik. Denn wir können nur das ausgeben, was wir auch einnehmen. Und das bedeutet nicht, dass es keine Zuwächse in den einzelnen Leistungsbereichen geben wird. Auch künftig wird es bei Krankenhäusern, bei Ärzten, bei Heilmittelerbringern, der Pharmaindustrie und in weiteren Bereichen Vergütungssteigerungen geben. Und das ist auch richtig so. Der medizinische Fortschritt, die alternde Gesellschaft, die allgemeine Kostenentwicklung, das verursacht eben nun mal Mehrausgaben. Aber diese Mehrausgaben werden jetzt nicht mehr entkoppelt von den Einnahmen der GKV sein. Diese Entwicklung der letzten Jahre stoppen wir jetzt, indem wir Mehrausgaben begrenzen. Und zweitens, die Ausgaben der GKV müssen für die Versicherten einen nachweislichen Nutzen haben. Denn es geht darum, mit den Mitteln der Beitragszahler verantwortungsvoll umzugehen und dafür zu sorgen, dass eine gute, eine hochwertige medizinische Versorgung jederzeit gewährleistet ist. Und bei der Vorstellung der Vorschläge Ende März habe ich von einem Werkzeugkasten gesprochen, den die Kommission uns zur Verfügung gestellt hat. Damit haben wir jetzt gearbeitet und können heute nur 10 Wochen später ein solides Werkstück präsentieren. Ja, unser Gesetz verlangt allen etwas ab, von niemandem aber Unzumutbares. Die Regelungen sind sozialverträglich, Härtefallregelungen und Belastungsgrenzen bleiben bestehen. Alle Beteiligten im Gesundheitswesen leisten einen Beitrag, denn alle profitieren auch langfristig von einer nachhaltigen Finanzierung. Und wenn wir nichts tun würden, würde auch keinem geholfen sein. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, an der Stelle möchte ich auch die Beteiligung des Bundes ansprechen, die natürlich zu Recht auch angemahnt wird. Ein ausreichender Ausgleich, insbesondere der Gesundheitsausgaben für Grundsicherungsempfänger durch den Bund, ist sachgerecht und muss auch perspektivisch kommen. Und in einem ersten Schritt erhöhen wir den Anteil des Bundes bei der Übernahme der Kosten. Und ja, Auch wenn es sich zunächst nur um einen kleinen Beitrag handelt, setzen wir dennoch ein erstes Signal für eine stärkere Beteiligung des Bundes an diesen Kosten. Und dieses Bekenntnis ist wichtig. In der Vergangenheit hat man sich das schon oft vorgenommen, auch zu Zeiten, als die Finanzen noch besser ausgesehen haben, und man hat es nie gemacht, und jetzt tun wir es. Ja, und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir legen ein großes Paket vor. Das beinhaltet viele Veränderungen. Die Menschen, das spüren wir, wollen auch Änderungen. Aber natürlich, wenn es dann konkret wird, machen sie sich auch Sorgen. Und auch das ist nachvollziehbar. Und natürlich ist auch die Kritik nachvollziehbar von all denen, die betroffen sind von diesen Veränderungen. Und vielleicht hat man auch wegen dieser großen und breiten Kritik in der Vergangenheit davon abgesehen, Veränderungen vorzunehmen, und hat nicht gehandelt. Aber die Zeit zum Handeln ist jetzt. Wir beginnen jetzt, die Finanzen in der gesetzlichen Krankenversicherung stabil für die Zukunft aufzustellen. Und das tun wir, weil wir auch stolz sind auf unser solidarisches Gesundheitssystem. Das wollen wir erhalten. Es bietet den Menschen viel, und es soll den Menschen auch in Zukunft viel bieten. Eine tolle medizinische Versorgung mit engagiertem Personal, mit Fortschritt, mit Innovation, mit tollen Unternehmen auch in der Gesundheitswirtschaft. Das wollen wir erhalten, und dafür tun wir heute den ersten Schritt. Ja, und liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem ist dieses Gesetz auch ein wichtiger Anfang, um mit mutigen und entschlossenen Reformen unser Land wieder auf Kurs zu bekommen. Parallel treiben wir die Strukturreform im Gesundheitswesen auch voran. Ob die Notfallreform, die Einführung eines Primärversorgungssystems, mehr Digitalisierung, weniger Bürokratie, die Stärkung von Prävention und Frauengesundheit. Überall geht es darum, dass sich die Versorgung für Bürgerinnen und Bürger verbessert, im Zugang und in der Qualität, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und entscheidend ist die Grundlage. Wir brauchen diesen Anfang bei den GKV-Finanzen jetzt dringend. Ohne stabile Finanzen können auch die Strukturreformen nicht wirken. Und wir setzen damit auch ein Zeichen. Als Land, als Bundesregierung sind wir reformfähig. Und daher ist es wichtig, dass wir das nötige Einsparvolumen und damit eine echte Stabilisierung der GKV-Finanzen erreichen. Und ebenso ist es wichtig, dass wir das Gesetz gründlich, aber auch zügig beraten. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, mein herzlicher Dank auch den Arbeitsgruppen, den Kolleginnen und Kollegen in den Koalitionsfraktionen, allen weiteren Beteiligten, die bei dem straffen Zeitplan auch mitziehen. Und ich freue mich auf konstruktive Beratungen. Herzlichen Dank.
Für die AfD-Fraktion hat nun Herr Abgeordneter Martin Sichert das Wort. Bitte.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn mich sogar Schreiben von CDU-Landräten erreichen, in denen steht, Zitat, dieses Gesetz darf so nicht beschlossen werden, dann weiß man, dieses Gesetz ist eine echte Katastrophe. Ein CDU-Landrat betonte, dass allein für seinen Landkreis ein Defizit von 40 bis 60 Millionen jährlich bei den Krankenhäusern zu erwarten ist. Und Frau Ministerin, wenn Sie sich hier hinstellen und die 250 Millionen für Bürgergeldempfänger als großen Erfolg verkaufen, sollten Sie den Bürgern auch sagen, dass der Bund zugleich seinen Zuschuss um 2 Milliarden streicht. Land auf, Land ab laufen die Landräte Sturm gegen das Gesetz, weil es eine massive finanzielle Belastung für die Kommunen bedeutet. Der Bund stiehlt sich aus der Verantwortung zu Lasten der Kommunen. So löst man keine Probleme, sondern schafft nur neue. Sie können es nicht und Sie lernen es nicht. Familienversicherung für Deutsche streichen, aber ausländische Familienangehörige sollen weiter kostenlos mitversichert bleiben. Perücken für Transen weiter finanzieren, aber Zahnersatz und Hautkrebsvorsorge für die Bevölkerung werden gestrichen. Angeblich soll das Gesetz die Beiträge stabilisieren, aber noch bevor es überhaupt hier im Bundestag eingebracht wird, verkündet das Bundesgesundheitsministerium höchst selbst, dass das nicht klappt, weil die Finanzierungslücke um 3,5 Milliarden größer ist als erwartet. Schon am 26. März haben wir mit einer Aktuellen Stunde hier im Bundestag auf die vielen Probleme und Ungerechtigkeiten des GKV-Gesetzes hingewiesen. Die Bürger haben inzwischen sehr deutlich gemacht, was sie davon halten. Vor der Debatte über das Gesetz lag die Union bei allen Instituten vor der AfD. Seither ist sie beispiellos abgestürzt auf 8 Prozentpunkte hinter der AfD. Und die SPD kratzt bundesweit an der Einstelligkeit. Und das zu Recht. Denn diese Regierung ist eine Ansammlung von Minderleistern. Ein Kanzler, der immer viel verspricht, aber nichts davon umsetzen kann. Eine Arbeitsministerin, die angesichts von 3 Millionen Ausländern im Bürgergeldbezug allen Ernstes behauptet, es gäbe keine Zuwanderung in unsere Sozialsysteme. Und eine Gesundheitsministerin, die statt echten Reformen nur Rundumschlag kann. Das Geheimnis unseres Erfolgs ist sehr einfach. Sie alle, von den Linken über die SPD, die Grünen, die CDU, haben eines gemeinsam. Bei Ihnen dreht sich alles darum, wie Sie uns verhindern können. Bei uns hingegen dreht sich alles darum, was wir für unser Land, unser Volk, unsere Mitmenschen erreichen können. Der Steuerzahler und Beitragszahler ist für Sie nur eine Melkkuh, die man beliebig melken kann. Für uns hingegen sind das die wertvollsten Mitbürger, weil sie durch ihre Arbeit überhaupt erst ermöglichen, dass dieser Staat funktioniert. Über Jahre und über Jahrzehnte haben Sie Wähler wie Dreck behandelt. Sie haben den Menschen vor den Wahlen alles versprochen und ihnen danach alles zugemutet, was ihnen gerade so in den Sinn kam. Das ging ja lange gut, weil es keine Alternative gab, aber diese Zeiten sind vorbei. Dieses Gesetz hier zeigt, dass Sie das aber offensichtlich noch gar nicht verstanden haben. Vor der Wahl sagte der Kanzler, es gebe kein Einnahmenproblem, aber jetzt sollen neue Steuern eingeführt, weitere Steuern erhöht und die Beiträge für Verheiratete massiv angehoben werden. Sie lösen die Probleme genauso, wie Sie sie die letzten Jahrzehnte immer gelöst haben, indem Sie die Bürger für ihre verfehlte Politik zahlen lassen. Sie machen das, weil Sie gewohnt sind, dass im Zweifelsfall der Steuerzahler, der sich nicht wehren kann, zur Kasse gebeten wird. Nur geht das nicht mehr, weil die Belastungsgrenze für viele Bürger überschritten ist. Für die Union gibt es jetzt 2 Möglichkeiten. Erstens, Sie halten an der Brandmauer fest, lassen sich weiter von der SPD erpressen und machen weiter mit Belastungen der Bürger und Kahlschlag im Gesundheitswesen. Dann werden Sie bei der nächsten Wahl weit abgeschlagen hinter der AfD landen. Und die Zeit, dass CDU und CSU eine entscheidende Rolle in der Bundespolitik gespielt haben, sind vorbei. Die zweite Möglichkeit ist, Sie lösen sich aus der toxischen Ehe mit der SPD und ersetzen den unfähigen Bundeskanzler Merz. Sie stellen einfach Ihre Wahlversprechen zur Abstimmung, setzen auf wechselnde Mehrheiten und zeigen damit den Menschen, dass ihnen Land und Bürger wichtiger sind als undemokratische Brandmauern. Dann haben Sie die Chance, in der Wählergunst etwas gut zu machen und auch künftig eine relevante Rolle in Deutschland zu spielen. Es liegt an Ihnen, welchen Weg Sie gehen. Ob Sie die Partei von Adenauer, Kohl und Strauß erhalten oder in den Abgrund führen wollen. Wie auch immer Sie sich entscheiden, es wird Ihnen nicht helfen, dass Sie das Gesetz jetzt im Eilverfahren durchs Parlament peitschen wollen. Am 26. Juni soll das Gesetz bereits beschlossen werden. An alle Bürger, die gegen das Gesetz sind, schreiben Sie Ihre Abgeordneten an, insbesondere die von SPD, CDU und CSU, und machen Sie ihnen deutlich, wie katastrophal dieses Gesetz ist. Für Verdi wäre das übrigens mal eine Gelegenheit, ihre Busse ausnahmsweise mal sinnvoll einzusetzen, für die Arbeitnehmer, nämlich zu Demonstrationen gegen das GKV-Gesetz. Es gibt 2 ganz einfache Wahrheiten. Erstens, die Aufrechterhaltung einer solidarisch finanzierten Gemeinschaft ist nur möglich, wenn alle finanziell dazu beitragen und das System so einfach wie möglich gehalten wird. Und zweitens, kein Staat dieser Welt kann Millionen zusätzliche Leistungsempfänger dauerhaft alimentieren. Weg mit überbordender Bürokratie und raus mit den arbeitslosen Ausländern aus dem Bürgergeld und dem vollen Anspruch auf Gesundheitsleistungen. Schon jetzt gilt, dass jeder Ausländer, der legal einreist, entweder einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz nachweisen muss oder einen Deutschen hat, der für ihn bürgt und die Krankenversicherung bezahlt. Wenn legal Eingereiste ihre Gesundheitsversorgung selber bezahlen müssen oder ein deutscher Bürger für sie zahlen muss, dann muss das auch für illegal Eingereiste gelten. Gleiche Pflichten für alle Ausländer. Wenn Ihnen so viel an arbeitslosen Ausländern liegt, können Sie ja künftig gerne mit Ihrem Privatvermögen dafür bürgen, aber lassen Sie die deutschen Steuerzahler damit in Ruhe. Nur wenn wir Bürokratie reduzieren und arbeitslose Ausländer nicht mehr von der Allgemeinheit finanzieren lassen, können wir das Gesundheitssystem wieder auf die Beine stellen. Ihren Weg, stattdessen die Deutschen weiterzuschröpfen, lehnen wir ab. Es reicht. Es braucht jetzt echte Reformen. All Ihre Vorschläge sind nur kurzfristig. Wir sehen uns dann spätestens Ende des Jahres bei den nächsten Beitragserhöhungen wieder. Und Ihr Weg kostet Menschenleben, indem die Leistungen im Gesundheitswesen immer schlechter werden. Mit uns ist das nicht zu machen. Wir stehen an der Seite der Bürger, der Patienten, der Beschäftigten im Gesundheitswesen. Wir werden durch massiven Widerstand aus der Bevölkerung dafür sorgen, dass diese Regierung an der Gesundheitspolitik scheitert, wenn Sie Ihren Irrweg fortsetzen. Schwenken Sie um, nehmen Sie Ihre Verantwortung endlich ernst und handeln Sie im Interesse Ihres Arbeitgebers, der kein geringerer ist als das deutsche Volk. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat nun Herr Abgeordneter Dr. Christos Fantazis das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die gesetzliche Krankenversicherung ist weit mehr als ein Finanzierungssystem. Sie ist ein Versprechen. Das Versprechen, dass jede und jeder in unserem Land die notwendige medizinische Versorgung erhält, unabhängig von Einkommen, unabhängig vom Wohnort und unabhängig von der persönlichen Lebenssituation. Dieses Versprechen hat Deutschland stark gemacht. Und genau deshalb dürfen wir nicht zulassen, dass die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Krankenversicherung weiter erodiert. Denn die Lage ist ernst. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung steigen seit Jahren deutlich stärker als die Einnahmen. Die Zusatzbeiträge haben Rekordhöhen erreicht. Für die kommenden Jahre drohen weitere milliardenschwere Finanzierungslücken. Wenn wir jetzt nicht handeln, droht eine neue Beitragsspirale zu Lasten von Beschäftigten, Rentnerinnen und Rentnern sowie der Unternehmen in unserem Land. Deshalb gilt, nichts tun wäre die teuerste und unsozialste aller Optionen. Meine Damen und Herren, wir sind die Verantwortungskoalition der Mitte. Und Verantwortung bedeutet, Probleme nicht nur zu beschreiben, sondern sie zu lösen. Verantwortung bedeutet auch, unbequeme Wahrheiten anzusprechen. Die Wahrheit lautet, wir können dauerhaft keine Ausgabenentwicklung finanzieren, die schneller wächst als die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unseres Landes. Deshalb müssen wir handeln, nicht gegen unser Gesundheitssystem, sondern für seine Zukunft. Genau darum geht es bei diesem Gesetz. Unser Ziel ist klar, wir wollen die Beitragssätze stabilisieren, die finanzielle Handlungsfähigkeit der Krankenkassen sichern und gleichzeitig die hohe Qualität der medizinischen Versorgung erhalten. Denn eines dürfen wir nicht zulassen, eine immer neue Beitragsspirale, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner sowie Arbeitgeber Jahr für Jahr zusätzlich belastet. Wer die Sozialversicherung dauerhaft stabilisieren will, muss die Ursachen der Kostenentwicklung ehrlich benennen und bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb folgt dieses Gesetz einem einfachen Grundsatz: Die Lasten werden nicht einseitig verteilt. Jeder wird seinen angemessenen Beitrag leisten müssen, um die gesetzliche Krankenversicherung nachhaltig zu stabilisieren. Die Leistungserbringer ebenso wie die Pharmaindustrie, die Krankenkassenverwaltung, der Bund und diejenigen Bereiche, in denen erhebliche Wirtschaftlichkeitsreserven bestehen. Gleichzeitig gilt für uns als SPD-Bundestagsfraktion, Konsolidierung darf nicht zu einer sozialen Schieflage führen. Es darf keine einseitigen Belastungen geben und niemand darf überfordert werden. Deshalb werden wir den Gesetzentwurf im parlamentarischen Verfahren sehr sorgfältig beraten und auf seine soziale Ausgewogenheit prüfen. Unser Anspruch ist klar. Die notwendigen Beiträge zur Stabilisierung müssen fair verteilt werden. Wer mehr tragen kann, muss mehr Verantwortung übernehmen. Wer auf die Leistung unseres Gesundheitswesens angewiesen ist, muss sich auch künftig auf eine verlässliche Versorgung verlassen können. Genau darum geht es. Finanzielle Stabilität sichern, soziale Balance bewahren und die Zukunft unseres solidarischen Gesundheitssystems stärken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein weiterer wichtiger Punkt ist die Finanzierungsverantwortung des Bundes. Sie ist bereits angesprochen worden. Die gesundheitliche Versorgung von Bürgergeldempfängern und Bürgergeldempfängern ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deshalb kann sie nicht dauerhaft überwiegend aus den Beiträgen der gesetzlich Versicherten finanziert werden. Hier brauchen wir mehr Finanzierungsfairness. Die Beitragszahlerinnen und Zahler dürfen nicht dauerhaft Aufgaben finanzieren, die eigentlich von der gesamten Gesellschaft getragen werden müssen. Deshalb begrüßen wir es ausdrücklich, dass die Bundesregierung hier die Notwendigkeit erkennt und in die Finanzierung einsteigt. Meine Damen und Herren, für die SPD-Bundestagsfraktion ist ebenso klar, die Stabilisierung der Finanzen darf niemals zulasten einer guten Versorgung gehen. Deshalb werden wir insbesondere dort genau hinschauen, wo Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Stabilisierung miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Unsere Krankenhäuser, unsere Arztpraxen, unsere Therapeutinnen und Therapeuten, unsere Pflegekräfte und alle Beschäftigten im Gesundheitswesen leisten Tag für Tag Außergewöhnliches. Sie verdienen Respekt und sie verdienen politische Entscheidungen mit Augenmaß. Deshalb werden wir die Beratungen nutzen, um sicherzustellen, dass notwendige Konsolidierungsmaßnahmen nicht zulasten der Versorgung gehen. Denn gute Versorgung und solide Finanzen sind kein Widerspruch. Im Gegenteil, nur ein finanziell stabiles System kann dauerhaft eine hochwertige Versorgung gewährleisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Gesetz wird nicht alle Herausforderungen unseres Gesundheitswesens lösen. Das kann es auch nicht, denn die eigentliche Strukturreform liegt vor uns. Aber es ist ein notwendiger erster Schritt, denn nach der Krankenhausreform wissen wir, wir brauchen mehr Prävention, wir brauchen eine bessere Patientensteuerung, wir brauchen eine stärkere Primärversorgung, wir brauchen eine moderne Notfallreform, wir brauchen weniger Bürokratie und mehr Effizienz. Und wir müssen die strukturellen Ursachen der Kostenentwicklung konsequent angehen. Wer nur spart, gefährdet die Zukunft. Aber wer jede Reform verweigert und immer nur nach zusätzlichen Mitteln ruft, löst die Probleme ebenfalls nicht. Deshalb gehen wir beides gleichzeitig an. Finanzielle Stabilisierung und strukturelle Modernisierung. Meine Damen und Herren, soziale Sicherheit ist kein Naturgesetz. Sie muss jeden Tag neu erarbeitet werden. Generation für Generation. Gesetz für Gesetz. Mit diesem Gesetz übernehmen wir Verantwortung für stabile Beiträge, für eine starke gesetzliche Krankenversicherung, für eine hochwertige medizinische Versorgung und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land. Das ist verantwortungsvolle Gesundheitspolitik, das ist verantwortungsvolle Sozialpolitik und das ist schlichtweg Verantwortung für Deutschland. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Herr Abgeordneter Dr. Janosch Dahmen das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, Sie haben hier nun ein Gesetz vorgelegt, das Sie Beitragsstabilisierungsgesetz nennen. Aber bereits wenige Tage nach Kabinett ist seit dieser Woche inzwischen klar, Sie haben sich grob verschätzt. 3,5 Milliarden zusätzlich fehlen Ihnen, wie Sie kleinlaut gegenüber den Fraktionen im Vermerk eingeräumt haben, weil Ihr Haus von einer völlig unrealistisch niedrigen Ausgabenrate für dieses Jahr ausgegangen ist. Mit diesem unzureichend wirksamen, unausgewogenen und offensichtlich schlecht gemachten Gesetz lassen Sie trotz verheerendem Kahlschlag in der Versorgung Beitragssteigerung für 2027 nicht verhindern, sondern Sie werden eintreten, wenn Sie nicht den Kahlschlag, den Sie hier offensichtlich mit diesem Gesetz einleiten, sogar noch weiter verschärfen wollen. Das zentrale Versprechen dieser Koalition, stabile Beiträge, das Sie seit Monaten mit Monstranz vor sich hertragen, ist mit diesem Gesetzentwurf nicht zu halten. Bevor das Parlament hier überhaupt sich mit diesem Gesetz zu befassen hat, sind alle Annahmen und Berechnungen aufgrund heißer Nadel und schlecht gemachtem Handwerkszeug in sich zusammengebrochen. Sie muten Patienten, Personal, Arbeitnehmern und Arbeitgebern existenzielle Einschnitte zu und liefern nicht einmal das, womit sie diese teilweise verheerenden Einschnitte begründen. Dabei lag die Lösung auf den Tisch. Ihre eigenen Expertinnen und Experten haben 66 Maßnahmen vorgelegt mit einem Einsparvolumen, einem Umfang von 42 Milliarden Euro. Damit hätten Sie im Umfang die Beiträge nicht nur stabil halten können, Sie hätten sie sogar sinken können. Sie haben daraus ein offensichtlich qualitativ unzureichendes Paket gemacht, und das ist auch noch völlig unausgewogen, und es geht vielfach zulasten der Falschen. Denn was Sie hier vorlegen, ist kein zielgerichtetes Sparpaket in einem zweifelsfrei teuren Gesundheitswesen. Es ist ein Kürzungskahlschlag mit der Rasenmähertode mitten hinein in die Versorgung. Es war immer falsch, in unserem Gesundheitswesen Geld mit der Gießkanne zu verteilen, und es ist falsch, mit dem Rasenmäher es wieder einzusammeln. Es trifft immer die Falschen. Ihr Amtsvorgänger Jens Spahn hat erst die Rücklagen der gesetzlichen Krankenversicherung verschleudert und ausgegeben, mit Milliarden-Deals mit Masken in der Pandemie Steuergeld verschwendet, Geld, was dem deutschen Gesundheitswesen, den Sozialversicherungen, jetzt für Stabilität in krisenhaften Zeiten fehlt. Schauen wir hin, was dieses Gesetz konkret bewirken wird. In den Krankenhäusern, in ihren Wahlkreisen werden im kommenden Jahr 70% der Kliniken rote Zahlen schreiben. Ausweislich aller gesundheitsökonomischen Institute sind 49% der Kliniken bis 29 akut insolvenzbedroht. Sie ziehen der hausärztlichen Versorgung den Boden unter den Füßen weg, bevor Sie ein Primärarztsystem eingeführt haben. Die psychotherapeutische Versorgung, die Hebammen, all das, was Grundzusammenhalt in diesem Land ausmacht, wird durch dieses Gesetz in den Würgegriff genommen, einer Politik, die schlecht gemacht ist. Ich sage Ihnen ganz klar, mit diesem Gesetz, wie wir diese Woche zu hören konnten im Gesundheitsausschuss, sagen die Luftrettungsorganisationen, sagt der Rettungsdienst, werden Standorte schließen müssen, sind Menschenleben in Gefahr. Sie wissen nicht, was sie hier tun, im Blindflug mit Scheuklappen auf und hören nicht auf die Menschen im Gesundheitswesen. Und ich will sehr deutlich sein. Die Kommission hat nicht das, sondern etwas anderes vorgeschlagen. Wir haben gesagt, der Staat soll für versicherungsfremde Leistungen auftauchen in einem Umfang von 30% der Maßnahmen. Nichts davon macht die Regierung, sondern sie greift den Krankenversicherungen noch mit 2 Milliarden in die Kasse. Das ist Etikettenschwindel und Betrug an den Leuten, statt Über- und Fehlversorgung abzubauen. Laufen Sie der Pharmaindustrie hinterher. Die SPD tritt nicht für Patienten und Personal ein, Ihre sondern Zeit schreibt Gastbeiträge für die Pharmaindustrie. Wir sagen dieser Ihre Gesundheitspolitik den Kampf an.
Danke sehr. Für die Fraktion Die Linke hat nun Frau Abgeordnete Stella Merendino das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Ministerin, wenn eine Brücke einsturzgefährdet ist, käme man niemals auf die Idee, mit einem LKW noch drüber zu fahren. Doch im Gesundheitswesen scheint man ernsthaft zu glauben, dass das System umso belastbarer wird, je stärker man es belastet. Ein Gesetz, das faire Entlohnung strukturell bestraft, konterkariert Versorgung und Fachkräftesicherung. Deshalb möchte ich vorweg direkt betroffene Kolleginnen der Charité und Vivantes Töchter oben auf der Tribüne begrüßen, die schon jetzt von den Auswirkungen ihrer Kettensägenreform, Frau Wagen, betroffen sind. Die Charité hat den Tarifvertrag zum Ende des Jahres gekündigt. Vivantes schwebt in der Luft und das Angebot der outgesourcten Kolleginnen wurde kurzerhand zurückgezogen. Sie befinden sich weiterhin im Arbeitskampf und wir als Linke stehen geschlossen hinter ihnen. Frau Ministerin, Sie sparen, wo Menschen gepflegt, behandelt und gerettet werden. Das wissen Sie aber. Die Pflege sagt es Ihnen, die Gewerkschaften sagen es Ihnen, die Krankenhäuser sagen es Ihnen. Glauben Sie ernsthaft, dass diese Expertinnen das schlechter einschätzen können als Sie? Halten Sie diese Menschen für wirklich so inkompetent oder glauben Sie wirklich, dass weniger Geld am Ende mehr Personal bedeutet? Was mich an diesem Gesetz am meisten irritiert, ist nicht einmal die Kürzung. Es ist die Vorstellung von den Menschen. Denn es beruht auf der Annahme, dass man GesundheitsarbeiterInnen immer noch ein bisschen weiter belasten kann. Dass man noch eine Aufgabe draufpacken kann. Noch eine Patientin, noch eine Schicht, noch eine Überstunde, noch ein Stückchen mehr Verantwortung. Immer und immer weiter. Diese Menschen können einfach nicht mehr. Sie haben Grenzen. Und die Regierung behandelt Beschäftigte wie eine, ja, unerschöpfliche Ressource. Sie zentralisieren die Versorgung. Krankenhäuser verlieren Leistungen oder schließen. Patientinnen müssen weitere Wege zurücklegen. Rettungswagen fahren weiter und sollen die Fehler der Bundesregierung kompensieren, während große Kliniken mehr Menschen versorgen müssen. Aber ich sage Ihnen was. Mehr Menschen bedeuten mehr Arbeit und mehr Arbeit bedeutet mehr Personalbedarf. Der demografische Wandel ist nicht vom Himmel gefallen und genauso wenig der Fachkräftemangel. Sie hatten etliche Möglichkeiten, in den letzten Jahren entgegenzuwirken, eine solidarische Gesundheitsversicherung einzuführen, hohe Einkommen und Kapital zu besteuern, in Prävention zu investieren, statt teure Feuerlöschermedizin zu betreiben. Anstelle die Menschen zu entlasten, die trotz der alarmierenden Bedingungen weiter in ihrem Beruf arbeiten, deckeln sie jetzt auch nur das Pflegebudget. Genau in diesem Moment werden Tarifsteigerungen nicht mehr vollständig refinanziert. Genau in diesem Moment streichen sie wichtige pflegeentlastende Maßnahmen, wie Transportdienste zum OP oder Stationsassistenz. Alles muss jetzt on top geschehen. Das Gefährlichste an dieser Reform ist nicht einmal die Kürzung, sage ich Ihnen. Das Gefährlichste ist, dass Sie den Personalabbau möglich machen und zerstören damit sämtliche Grundlagen zukünftiger Arbeitskämpfe und eine bessere Patientinnenversorgung. Letzter Satz. Sie können Gesetze beschließen, Sie können Budgets kürzen, Sie können Tarifsteigerungen deckeln, aber Sie können keine Pflegekraft, keinen Notfallsanitäter, keinen Arzt zwingen, unter diesen Bedingungen im Beruf zu bleiben. Und genau deshalb wird diese Reform scheitern. Die Proteste der letzten Tage sind erst der Anfang. Wenn Sie Wind sehen, werden Sie Sturm ernten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte die Zeit, ich gebe schon noch einen drauf, und wenn Sie dann sagen, letzter Satz, und dann sind es doch längere, ich muss dann leider einschreiten. So, jetzt geht es weiter in der Debatte. Für die CDU-CSU-Fraktion hat Frau Abgeordnete Simone Borchert das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Grundlage dieser Gesetzgebung ist der erste Bericht der Finanzkommission Gesundheit. Und Ziel ist es eben, die strukturelle Deckungslücke zu schließen. Und was bereits jede Hausfrau oder jeder Hausmann weiß, sie können nur so viel ausgeben, wie sie auch einnehmen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade an die Opposition, ich habe bisher keinen einzigen Vorschlag gehört, wie Sie das finanzielle Desaster in den Griff kriegen wollen. Und immer mehr Geld in ein krankes System macht das System nicht besser. Und eigentlich ist es ganz einfach, wir haben eine Deckungslücke von 40 Milliarden, wenn wir gar nichts machen bis 2030. Und der zusätzliche Beitragssatz würde sich auf 4,7% steigen. Das ist für die Wirtschaft und für die Mittelstandsunternehmen tödlich. Was das bedeutet, muss ich wohl nicht sagen. Hier geht es um Wirtschaftsunternehmen, hier geht es um Arbeitsplätze. Es geht um Steuerzahler für viele soziale Leistungen und vor allem um Beitragszahler.
Frau Abgeordnete, lassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Sichert aus der AfD-Fraktion zu.
Ja, gerne.
Also Entschuldigung. Also es gehört zu den parlamentarischen Gepflogenheiten, dass man hier Fragen stellen darf, aber nicht, dass man noch kommentiert, ob die Kollegen es zulässt. Also bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Kollegin. Sie haben gerade in Ihrem ersten Satz gesagt, in Ihrer Rede, dass Sie keinerlei Vorschläge von der Opposition konstruktive gesehen haben. Es haben sämtliche Oppositionsfraktionen hier Vorschläge eingelegt. Wir haben den Vorschlag eingelegt, zu sagen, wir wollen, dass die versicherungsfremden Leistungen komplett aus dem Bundeshaushalt finanziert werden. Wir wollen Bürokratie abbauen. Haben Sie das zur Kenntnis genommen oder ist es Ihnen einfach völlig vorbeigegangen?
Herr Sichert, wenn Sie mich hätte zu Ende reden lassen, hätten Sie auch noch mitbekommen, dass das Thema fremdversicherte Leistungen gleich in meiner Rede kommt und dass wir das durchaus im Blick behalten. Aber für uns ist es eben nicht wert, dass wir Einzelmaßnahmen hier für populistische Zwecke nutzen, die aus diesen 66 Maßnahmen der Finanzkommission sind. Wir werden uns jede einzelne Maßnahme, auch von diesen 66, die die Ministerin nicht aufgegriffen hat, explizit anschauen, damit wir dieses System stabilisieren. Und auch diese Maßnahme.
Frau Kollegin, lassen Sie eine weitere Zwischenfrage aus den Reihen Bündnis 90 Die Grünen zu.
Also erst nein, ich möchte jetzt erst mal meine Rede zu Ende bringen, vielleicht hat sich dann erledigt.
Klare Entscheidung.
Also, und natürlich müssen wir das Thema fremdversicherte Leistungen reden. Es ist wichtig, dass hier die Richtung stimmt. Deshalb werden wir im parlamentarischen Verfahren das Thema nicht aus dem Blick verlieren. Und wir werden alle Maßnahmen der Finanzkommission noch mal prüfen. Das ist besonders wichtig. Aber was wichtig ist, wer krank ist, soll Hilfe bekommen. Wer Beiträge zahlt, soll darauf vertrauen können, dass sein Geld verantwortungsvoll eingesetzt wird. Und hier setzen wir als Koalition die ersten Zeichen. Es geht nicht darum, unser Gesundheitssystem klein zu sparen. Es geht darum, es wieder auf ein tragfähiges Fundament zu stellen. Und es treibt mich um, dass wir sehen, dass wir eines der teuersten Systeme der Welt haben, aber keine gute Versorgung an einigen Stellen und an keine gute Lebenserwartung. Und ein System, das viel Geld ausgibt, aber an vielen Stellen nicht gut genug steuert, ist eben nicht gerecht. Und ein System, das immer neue Beitragslasten erzeugt, ohne seine Strukturen zu verändern, verliert Akzeptanz. Wir brauchen ein modernes System. Und ein System, das seine Beitragszahler jedes Jahr stärker belastet, gefährdet am Ende auch die Versorgung. Und es soll doch eigentlich die Menschen schützen. Und hier sagen wir als Union ganz klar, Stabilität entsteht nicht durch Wegsehen, Stabilität entsteht durch Ordnung, Prioritätensetzung und Mut zu Strukturreform. Das ist unser Versprechen an die Bürger in diesem Land. Und ja, auch Veränderungen machen Menschen Angst oder Leistungserbringern Angst. Und ich kann Ihnen sagen, die Beharrungskräfte in diesem Land sind enorm, gerade in diesem System. Wir müssen Verwaltungskosten begrenzen, Fehlanreize müssen abgebaut werden, Doppelfinanzierung müssen wir beenden, Vergütung und Preisentwicklung in ein richtiges und gutes Verhältnis bringen. Wir werden eine ärztliche Zweitmeinung einführen vor bestimmten Operationen. Damit können wir Patienten schützen vor unnötigen Eingriffen. Und auch bei den Arzneimittelausgaben, bei Krankenhauserbrechen, bei Sondervergütung, wir werden überall genau hinschauen. Und was jetzt von vielen als ein Angriff auf die Leistungserbringer verstanden wird, ist in Wahrheit ein Schutz der Beitragszahler. Und so viel Ehrlichkeit gehört dazu, meine Damen und Herren. Wir verbessern damit auch die Versorgungssicherheit. Jeder Euro in die gesetzliche Krankenversicherung ist ein Euro, den Beschäftigte und Unternehmen erst erwirtschaften müssen. Das müssen wir deshalb im Blick behalten. Manchmal habe ich das Gefühl, liebe Kollegen, das ist nicht jedem bewusst. Es ist ein notwendiger Schritt, den wir hier gehen, aber es ist nicht der letzte Schritt. Dieses Gesetz ist der Anfang für ein stabiles, gut ausfinanziertes Gesundheitssystem, damit alle Menschen in diesem Land an der Stelle gut und schnell versorgt werden, wo sie nach Schweregrad ihrer Erkrankung hin müssen. Und ich kann Ihnen sagen, an einigen Stellen haben wir in diesem System wirklich richtig veraltete, verkrustete Strukturen. Die Medizin entwickelt sich aber weiter. Das passt nicht mehr. Also lassen Sie uns gemeinsam an einem neu ausgerichteten und modernen Gesundheitssystem der Zukunft für diese Menschen in diesem Land arbeiten. Herzlichen Dank.
Die Möglichkeit für eine Kurzintervention hat der Abgeordnete Kollege Audretsch aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, bitte.
Vielen Dank. An der Charité in Berlin ist der Tarifvertrag Entlastung bereits gekündigt worden. Pflegekräfte werden in Zukunft schlechtere Bedingungen haben in der alltäglichen Arbeit. Bei Vivantes, auch in Berlin, droht genau diese Kündigung. Die Konsequenz dessen, was die CDU hier macht, ist, dass die Kosten auf dem Rücken der Pflegekräfte ausgetragen wird, dass die Pflegekräfte bezahlen müssen dafür, dass sie eine so schlechte Reform hier vorlegen. Gleichzeitig nehmen sie 2 Milliarden Euro aus dem Gesundheitsfonds und sie müssten eigentlich 12 Milliarden Euro in den Gesundheitsfonds geben, um versicherungsfremde Leistungen zu finanzieren. Wir haben in Deutschland Menschen, die nicht arbeiten, 800.000 Menschen, die nur noch von ihren Vermögen leben, die wollen sie nicht belangen, aber die Pflegekräfte sollen zahlen am Ende. Wie können sie eine so unfaire, eine so ungerechte Reform hier ernsthaft vorlegen?
Frau Borchert.
Das gibt mir die Gelegenheit, ein bisschen mehr Redezeit zu haben. Bei den Steilvorlagen, die sind ja teilweise wirklich sehr unehrlich. Erstmal haben Sie in der Ampel 3 Jahre Zeit gehabt und haben nichts gemacht in diese Richtung. Das System ist immer weiter in die Misere geraten. Und falls Sie mir zugehört haben, habe ich das Thema fremdversicherte Leistung angesprochen. Wir gehen jetzt ins parlamentarische Verfahren. Und da werden wir das natürlich im Blick behalten. Und das finde ich auch wichtig und richtig. Aber bei dem Thema Pflegebudget, da sind Sie unehrlich. Weil die Untergrenzen wurden damals eingeführt. Und das war gut und richtig, um die Pflege wertzuschätzen. Aber wir haben richtige Verwerfungen in diesem System. Weil es gibt auch Krankenhäuser, die bunkern überproportional Personal. Und da machen die Pflegekräfte mittlerweile alles und nicht Pflege. Und das gehört nämlich auch zur Weite zu. Die Pflegekräfte wollen professionalisiert werden. Die wollen mehr Eigenverantwortung. Die können das. Und die können auch arztentlastende Leistungen machen. Aber sie sind nicht dafür da, Essen zu reichen und Betten zu desinfizieren. Und deshalb, genau deshalb schauen wir jetzt dahin und werden das wieder glatt ziehen. Und im parlamentarischen Verfahren haben wir genau diese Themen im Blick.
Danke sehr. Wir fahren fort in der Debatte. Und nun hat für die AfD-Fraktion Frau Abgeordnete Nicole Hess das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Gesundheitsministerin Wagen, meine Damen und Herren. Zunächst ein paar Worte in Richtung der SPD. Ja, Sie haben so schön gesagt, nichts tun wird teuer. Ich möchte ergänzen, das falsche Tun wird teurer. Gerade im Bereich Psychotherapie reden wir von einem Return on Invest von 3,26 Euro. Das bedeutet, jeder Euro, der in die Psychotherapie gesteckt wird, der rechnet sich später mit 3,26 Euro. Das sind Kosten, die nicht entstehen. Das heißt andersrum, jeder Euro, der dort gespart wird, kostet uns später 3,26 Euro. Und die Versorgung, die geht bereits heute zulasten der Versicherten. Denn wie das Aktionsbündnis Psychotherapie zum Beispiel in einer ganz aktuellen Studie berichtet, fehlen bereits heute in den letzten Monaten 84.000 GKV-Therapieplätze, die jetzt den Privatversicherten zur Verfügung stehen. Das sind ungefähr 2 Therapieplätze pro Praxis. Die Wartezeiten werden sich dadurch verlängern von ungefähr heute 9 auf 15 Monate. Sie erhöhen die Zuzahlungen für Rezepte für Medikamente von 5 auf 7,50 Euro und von 10 auf 15 Euro. Im Krankenhaus zahlt man künftig 15 Euro pro Tag, bei Heilmitteln, häuslicher Krankenpflege und außerklinischer Intensivpflege ebenfalls mehr Belastung. Und ab 2028 soll das Ganze auch noch dynamisiert werden. Das heißt dann, dass die Belastung automatisch weiter ansteigt. Für Sie mag das nicht viel Geld sein. Aber uns schreiben Versicherte an, die nicht mehr wissen, wie sie diese zusätzlichen Kosten schultern sollen. Beim Zahnersatz senken sie die Festzuschüsse ab. Für viele Bürger wird er damit endgültig zum Luxus. Pflegeplätze sind inzwischen unbezahlbar, Arzttermine kaum noch zu ergattern. Da macht natürlich ein Primärarzttermin richtig Sinn, wenn es keine Hausärzte mehr gibt. Wir werden mit Hilferufen geradezu überhäuft. Ja, vielleicht werden Sie nicht mehr angeschrieben, weil das Vertrauen inzwischen in die Gesundheitspolitik der Regierung gen Null geht. Aber wir werden angeschrieben. Kieferorthopäden befürchten ein faktisches Arbeitsverbot. Praxiskliniken warnen vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Und Psychotherapeuten berichten uns von voraussichtlichen Einnahmeeinbußen von bis zu 25%. Gleichzeitig sollen sie aber die Weiterbildung neuer Kollegen finanzieren, weil die CDU es nicht geregelt bekommt, diese Weiterbildung endlich mal verlässlich zu organisieren. Das ist die Absurdität ihrer Politik. Sie greifen in die Versorgung ein, sie setzen Praxen unter Druck. Sie erschweren die Versorgung der Patienten und die eigentlichen Ursachen, die gehen Sie nicht an. Beantworten Sie doch mal die Frage, wo das ganze Steuergeld hingeht. Aber nein, das können Sie nicht. Sie trauen sich ja noch nicht einmal, die Frage überhaupt zu stellen. Denn dann müssten Sie ja erklären, warum versicherungsfremde Leistungen weiter über Beiträge finanziert werden. Dann müssten Sie erklären, warum der Bund seinen Zuschuss an dem Gesundheitsfonds ab nächsten Jahr um 2 Milliarden Euro kürzt. Ja, getroffene Hunde bellen. Der Bund bestellt und die Versicherten müssen bezahlen. Das ist keine Solidarität, das ist Zechprellerei. Und es ist vor allem eins, es ist anstandslos. Meine Damen und Herren, wer Krankenkassenbeiträge stabilisieren will, muss die GKV von fremden Lasten befreien. Die tatsächlichen Gesundheitskosten von Bürgergeldbeziehern müssen vollständig aus Steuermitteln erstattet werden. Verwaltung, Kassenstruktur, Werbung, Abrechnung, Digitalprojekte müssen endlich konsequent auf Effizienz geprüft werden und teure Arzneimittel dürfen nicht unabhängig vom nachgewiesenen Zusatznutzen durchfinanziert werden. Das wäre Reformpolitik. Das wäre Strukturpolitik. Was Sie hier jedoch vorlegen, ist das Gegenteil. Höhere Zuzahlung, weniger Leistung, gedeckelte Honorare, neue Belastung für Familien, für Arbeitgeber, für Patienten und für Mediziner. Und nach neuesten Berichten trotzdem keinerlei Beitragssicherheit. Dieses Gesetz stabilisiert nicht die GKV.
Ihre Zeit ist um.
Es stabilisiert nur die Illusion, dass diese Regierung noch handlungsfähig sei. Treten Sie bitte ab.
Für die SPD-Fraktion hat Frau Abgeordnete Dr. Lina Seitzel das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Ministerin Nina Wagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, Frau Hess, Sie haben hier gerade dargestellt, Sie haben beteuert, dass die GKV stabilisiert werden muss. Und dann haben Sie dargestellt, wie wir die gesundheitliche Versorgung in diesem Land zerstören werden. Und dann dann reichen Sie jede Woche im Gesundheitsausschuss Antrag um Antrag um Antrag an. Das ist Ihr Recht als Opposition. Das ist auch Ihre Aufgabe als Opposition. Wir beraten diese selbstverständlich in den allermeisten Fällen auch gerne. Aber wir haben uns mal die Mühe gemacht, zusammenzurechnen, was denn da also als Summe rauskommt. Vielleicht sollten Sie das auch mal tun. 60 Milliarden Euro. 60 Milliarden Euro würde es für die gesetzliche Krankenversicherung, also für die Versicherten und die Betriebe, kosten zusätzlich, wenn wir all das machen würden, was Sie gesundheitspolitisch vorstellen und sich vorstellen und hier einbringen in dieses Parlament. Das ist keine verantwortungsvolle Politik, das ist Populismus und nichts anderes. Ja, die gesetzliche Krankenversicherung steht massiv unter Druck. Die Ausgaben steigen deutlich schneller als die Einnahmen. Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, dann steigen die Beiträge weiter. Das trifft Beschäftigte und Betriebe. Für uns ist deshalb klar, gute Gesundheitsversorgung muss für alle bezahlbar bleiben, nicht nur für Menschen mit hohem Einkommen, nicht nur für diejenigen, die sich Zusatzangebote leisten können, sondern für alle. Es geht darum, die gesetzliche Krankenversicherung kurzfristig finanziell zu stabilisieren. Das ist nicht angenehm. Aber nichts zu tun wäre unsozial, nichts zu tun hieße höhere Beiträge, weniger Netto vom Brutto und wachsende Unsicherheit. Und als Koalitionsfraktion, das kann ich Ihnen versichern, werden wir im parlamentarischen Verfahren genau darauf achten, dass die Belastungen fair verteilt werden. Im ambulanten Bereich heißt es, wir prüfen sehr genau, welche Ausgaben die Versorgung wirklich verbessern und welche nicht. Verantwortungsvolle Gesundheitspolitik heißt, man muss alle Regelungen, Sondervergütungen etc. auf den Prüfstein stellen. Wir müssen schauen, ob die Ziele, die man damals mit der Einführung gehabt hat, erreicht oder eben nicht. Und das ist dann auch keine Geringschätzung der Praxen, sondern das ist verantwortungsvolle Politik. Aber klar ist auch, Einsparen darf nicht blind machen. Wenn wir im ambulanten Bereich Mittel begrenzen, müssen wir genau darauf achten, dass daraus nicht weniger Termine, weniger Zeit und weniger Versorgung entstehen. Gerade die hausärztliche Versorgung ist das Rückgrat unseres Gesundheitssystems. Wenn sie schwächer wird, geraten auch Facharztversorgung, Notaufnahmen und Krankenhäuser stärker unter Druck. Deshalb müssen wir Versorgungsketten zusammendenken. Ambulant, stationär, Notfallversorgung und Pflege gehören zusammen. Das werden wir tun. Ich freue mich auf die parlamentarische Beratung. Vielen Dank.
Für Bündnis 90 Die Grünen hat Frau Abgeordnete Linda Heidmann das Wort. Bitte.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, von einer großen Gesundheitsreform ist in Bezug auf dieses GKV-Finanzstabilisierungsgesetz in der Öffentlichkeit ja auch immer wieder die Rede. Ich möchte aber einmal fragen, was ist für Sie eigentlich eine Reform? Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Verständnis von einer Reform ist, dass kurzfristig für Veränderungen Menschen den Gürtel vielleicht etwas enger schnallen müssen, dass es langfristig dann aber wirklich besser wird. Aber ich frage Sie, wo bleibt eigentlich Ihre positive Vision, die dieses Gesetz wirklich bringen könnte? Eigentlich muss man doch sagen, was dieses Gesetz bringen könnte und bringen müsste, wären dauerhafte Beitragssenkungen für alle Arbeitgeber und alle Arbeitnehmerinnen in diesem Land. Das wäre ein wirklich positives Signal solch einer Reform. Aber in Wahrheit ist dieses Gesetz einfach nur ein Verschiebebahnhof zu Lasten der Versicherten, und es ist diesen Ausdruck der Reform deshalb in keiner Form wert. Ich möchte noch mal sagen, langfristige Stabilität, wie wir sie wirklich uns wünschen und wie wir sie auch in unserem Antrag deutlich gemacht haben, die entsteht nicht dadurch, dass man die gesetzlichen Krankenkassen immer enger einschnürt, während der Bund seine eigene Finanzierungsverantwortung nicht ausreichend wahrnimmt. Und wenn wir uns das Gesetz angucken und auch die Lage im Land angucken, während die Pharmaindustrie seit Jahren immer höhere Preise aufruft, wird sie hier weitgehend verschont. Der Bund aber kürzt seinen Bundeszuschuss um 2 Milliarden, obwohl eigentlich alle Sachverständigen sagen, dass dieses System mehr Steuerzuschüsse braucht für versicherungsfremde Leistungen statt weniger. Was Sie hier machen, ist wirklich reiner Etikettenschwindel. Wir haben eine riesige Schieflage, und wir sagen Ja zu einer stabilen GKV, aber Nein zu einer scheinbaren Reform. Schade, dass Sie das verpassen. Vielen Dank.
Für die Fraktion Die Linke hat Herr Abgeordneter Atisch-Jörpina das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Mit den Kürzungsreformen beginnt im Gesundheitswesen, will die Regierung einen langjährigen gesellschaftlichen Konsens endgültig zerstören. Und zwar eine Absicherung in dieser Gesellschaft, ein Schutznetz. Heute bei der Gesundheit, morgen bei der Pflege, bei der Rente, beim Arbeitszeitschutz, der Kinder- und Jugendhilfe. Ja, das Netz hatte bereits zu große Löcher. Ja, nach der rot-grünen Agenda 2010 fielen Menschen durch das Netz. Aber nun wird es auf eine Weise angegangen, das alles Vorherige in den Schatten stellt. Sie werfen die Kettensäge an. Die Koalition bedient sich bei denjenigen, die von den rechten Teilen der Union und der AfD verehrt werden. Bei den Musks, bei den Millets, bei den Reichsten in dieser Welt. Und das ist fatal. Es ist fatal für die Beschäftigten, für die PatientInnen, für die Versicherten, für all diejenigen, die sich nicht privat absichern können, sondern die auf ein solidarisches Gesetz angewiesen sind. Und Sie machen das wie aus dem Lehrbuch. Getestet haben Sie den Angriff schon vorher bei den Geflüchteten, bei den BürgergeldempfängerInnen, bei den Ärmsten und Schwächsten in dieser Gesellschaft. Nun machen Sie weiter bei den Kranken, bei den Alten und ja, bei der gesamten arbeitenden Bevölkerung. Sie wollen das Gesetz an allen Gepflogenheiten vorbei durch das Parlament jagen. Möglichst kurze Fristen, möglichst wenig Debatten in der Öffentlichkeit, möglichst schnell noch vor der Sommerpause. Aber ich sage Ihnen, dieses Mal sind Sie zu weit gegangen. Ihre Kettensäge zersägt nicht nur den Sozialstaat. Sie zerstören nicht nur das Netz, mit dem Schwächere aufgefangen wurden. Sie zersägen den Ast, auf dem Sie sitzen, auf dem sich die selbsternannte politische Mitte wohlgefühlt hat. Und Herr Mives, Herr Pantazis von der SPD. Ich habe mit völliger Befremdung Ihren Hilferuf im Namen der Pharmakonzerne gelesen. Dass in diesen Zeiten nicht die Versicherten, nicht die RentnerInnen, nicht die Beschäftigten ihre Sorge gilt, sondern dass die Sorge der SPD, der Pharmaindustrie gilt, dem schwachen, scheuen, vor Milliarden nur so strotzenden Reh, das ist eine Bankrotterklärung. Sie sind zu weit gegangen. Die Koalition ist zu weit gegangen. Der Widerstand wächst. Die Woche wurde es gezeigt in Hannover, in München und Berlin, aber auch in kleineren Städten. Die Gewerkschaften, Sozialverbände, TherapeutInnen, Fachverbände, auch die Bundesländer sagen Ihnen, dass es so nicht gehen kann. Anders würde es gehen, wenn Sie die Reichen im Land endlich in Verantwortung nehmen, die immer mehr haben, die immer mehr werden, wenn Sie statt Milliarden in Rüstung Milliarden in die Infrastruktur, in die Schutznetze geben würden. Die Rechten versuchen, von ihrem Angriff zu profitieren. Aber die Kettensäge, die Nähe zu den Musks, zu den Millets dieser Welt, das eint die sogenannte Mitte und ganz rechts außen. Wir sind Teil des Widerstands, Teil derjenigen, die ihnen die Kettensäge, die ihnen ihre Waffe aus der Hand nehmen wird. Und der Widerstand, der wächst. Vielen Dank.
Für die Fraktion der CDU-CSU hat nun Frau Emmy Zollner das Wort. Zollner das Wort, bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nicht handeln geht nicht. Das ist uns noch mal sehr deutlich vor Augen geführt worden, weil wir nämlich bei der Reform der GKV-Finanzen noch mal zusätzlich den Hinweis bekommen haben und auch die Berechnungen bekommen haben, dass eben nicht wie zu Beginn gedacht, nämlich zu Beginn der Einsetzung der Reformkommission von Fachexperten begleitet, dass 13 Milliarden Euro eingespart werden mussten, sondern dass im Verlauf eben dieser Reformkommission die Kommission selbst einräumen musste, dass 15 Milliarden gebraucht werden. Und jetzt eben, weil eben die Dynamik so extrem ist in diesem Bereich, kommen eben noch mal 3,5 Milliarden drauf. Und das zeigt doch, wo eben der Handlungsdruck herkommt. Nicht zu handeln bedeutet, dass Beiträge für Arbeitnehmer, für Arbeitgeber einfach eins zu eins weiter steigen würden. Und deswegen ist es richtig, was wir heute tun. Wir kehren nämlich zurück zu einer einnahmenorientierten Ausgabenpolitik. Und das ist die Grundlage für alles Weitere, was an Strukturreformen auch folgen muss.
Frau Abgeordnete, lassen Sie eine Zwischenfrage zu aus den Reihen Bündnis 90 Die Grünen, bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin und Frau Kuckin-Tollner, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Wir kommen ja beide aus Bayern. Und der Fraktionsvorsitzende der CSU in Bayern, Herr Holoczek, hat ja gesagt, es ist nicht akzeptabel, dass das Gesetz, wie es die Bundesregierung aktuell vorsieht, bei den Bürgergeldbeziehenden spart und die nicht bezuschusst aus Bundesmitteln, aber die Kosten bei den Pflegekräften einspart. Warum ist in diesem Gesetz der Ministerin hier auf Bundesebene dieses Vorhaben weiterhin so angelegt? Und was werden Sie tun, damit das nicht so kommt, dass bei den GKV-Versicherten gespart wird und andere nicht ihren Beitrag leisten?
Also das Thema der Bürgergeldempfänger und auch das Thema der Finanzierung in dem Bereich, gerade auch für die Gesundheitskosten, ist natürlich ein hochsensibles. Und zwar dahingehend, dass wir eben natürlich nur schwerlich erklären können, dass eben gesetzlich versicherte Beitragszahler für Gesundheitskosten aufkommen sollen, wo eben eigentlich eben der Bundeshaushalt und die Gesamtgesellschaft auskommen sollte. Und deswegen ist es einfach ein Punkt, der natürlich trifft. Und darüber, und deswegen, wir ergeben uns ja nicht in den Verhandlungen und wir nehmen das einfach als an, sondern das ist ja die originäre Aufgabe des Parlaments und das tun wir eben, um die besten Lösungen auch in diesem Bereich zu ringen. Die Ministerin hat es angesprochen. Man hat begonnen, einen kleinen Anteil zur Verfügung zu stellen. Aber natürlich ist das nicht Ende der Fahnenstange, sondern wir müssen in diesem Bereich auch zum Schutz der Beitragszahler miteinander intensiv in die Diskussion gehen. Und das machen wir aktuell. Wir verhandeln aktuell. Und deswegen wird es auch am Ende, und es ist die Aufgabe von Politik, eine Abwägung zum Gemeinwohl hingeben. Und wenn Dinge nicht von heute auf morgen umzusetzen sind, dann erwarten die Bürger zu Recht, auch in diesem Fall, dass zumindest ein Pfad aufgezeigt wird, wo wir eben hinkommen. Und auch das ist schon angelegt in dem Gesetz. Und wir können uns da durchaus mehr vorstellen und streiten auch und kämpfen auch dafür. Und wenn man sich anschaut, dann ist es natürlich insgesamt ein hochsensibles Thema. Und wir haben in der Vergangenheit, und das ist eben auch Teil der Wahrheit, zum Beispiel im Bereich der Ergotherapie, weil ja hier so getan wird, als würden wir völlig abgekoppelt von der Realität Gesundheitspolitik tun, haben wir in der Vergangenheit natürlich Steigerung der Entlohnung organisiert, indem wir eben ganz bewusst für besondere Bereiche, beispielsweise im Bereich der Ergotherapie, im Bereich der Physiotherapie, dass wir eben von der Grundlohnsumme, also von den Einnahmen, entkoppelt Verhandlungen möglich gemacht haben, einfach um einen Nachholeffekt zu organisieren. Das gilt im Übrigen auch für die Pflege. Und es wissen die Pflegekräfte im Land, es wissen die Physiotherapeuten, es wissen die Ergotherapeuten im Land, dass da ein Nachholeffekt jetzt stattgefunden hat. Und jetzt ist es eben die Aufgabe, in kluger Art und Weise selbstverständlich, mit dem Hintergrund, dass wir stabile Finanzen brauchen, um zukunftsfest weitermachen zu können in diesem System, dass wir es so ausgestalten, dass am Ende eben natürlich nicht eben diese genannten Berufsgruppen hinten runterfallen, denn natürlich bekommen sie auch Steigerungen in der Entlohnung. Aber dass wir ein Stück weit die Balance in diesem Bereich wieder halten und dafür sind wir auch angetreten. Denn wir sind eben nicht in der Opposition, sondern Union und SPD haben sich entschieden, Verantwortung für dieses Land zu übernehmen und der kommen wir auch in diesem Bereich nach, indem wir es gut ausgestalten. Und es wird auch einen Tag nach den Reformgesetzen geben, wo natürlich Gerechtigkeit herrschen muss. Und da bin ich hochmotiviert, genauso wie die Kolleginnen und die Kollegen im Bereich der Primärversorgung, im Bereich der Notfallversorgung, im Bereich von mehr Kompetenzen für die Pflege. Da wollen wir weitermachen. Wir hören ja nicht auf, sondern wir nehmen Anlauf, um beides zusammenzubringen. Eine sichere Versorgung, gute Bedingungen.
Ihre Zeit ist abgelaufen. Ihre Zeit.
Gute Bedingungen.
Bitte beachten.
Danke.
Ich möchte kurz sagen,
kurz festhalten. Wir haben 4, 5 Meldungen für Zwischenfragen. Wir wissen, wie das läuft. Dann gibt es Kurzintervention. Wir machen jetzt, jede Fraktion ist hier dran gekommen und hat ihre Redezeiten. Sie hatten Redezeiten schon. Sie hatten Redezeiten gehabt. Und ich bitte jetzt wirklich, dass wir hier miteinander konzentriert, nein, also einfach mal die Redezeit nutzen. Wir haben noch einige Debattepunkte heute, die laufen. Und insofern bitte ich wirklich, wir erkennen es doch, wer sich hier meldet. Und dann kommen Kurzinterventionen. Und das sind Paralleldebatten, die wir hier führen. Und insofern gebe ich jetzt das Wort weiter. Ja, es hat auch was damit zu tun, wie viel Redezeit eine Fraktion hat. Man kann sie sich dann nicht noch weiterholen, wenn man sie eben nicht hat. Jetzt hat die AfD-Fraktion das Wort. Frau Claudia Weiß, bitte.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Dieses GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz stabilisiert keine Gesundheitsversorgung. Hier fährt ein gesundheitspolitischer Mäher quer durch unser Gesundheitswesen und mäht alles nieder, was Versorgung sichert. Krankenhäuser, Pflegedienste, Arztpraxen, Zahnärzte, Rettungsdienste, Reha-Einrichtungen und viele andere. Alles wird unter denselben Kostendeckel gepresst. Es stabilisiert auf dem Papier sicherlich kurzfristig Haushaltszahlen auf Kosten der Bürger. Die Bundesregierung deckelt Ausgaben, während Kosten explodieren. Personal, Energie, Medikamente, Technik. Krankenhäuser, Pfleger, Arztpraxen und Rettungsdienste sollen das ausfangen. Das kann nicht funktionieren. Deshalb schlagen die Verbände Alarm, und das ist Ihnen mit Sicherheit auch bekannt. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnt vor weiterem Kliniksterben. Pflegeverbände warnen vor Versorgungslücken, Rettungsdienste warnen vor massivem Kostendruck. Doch die Regierung spart nicht im System, sie spart an den Patienten. Die Menschen werden das direkt spüren. Höhere Zuzahlungen, mehr Eigenanteile, teure Krankenhausaufenthalte, Kürzungen beim Zahnersatz und so weiter. Wer krank wird, zahlt künftig mehr. Wer wenig Geld hat, verschiebt Behandlungen. Besonders dramatisch ist die Lage im ländlichen Raum. Bei mir in Sachsen-Anhalt stehen viele Kliniken bereits jetzt schon massiv unter finanziellen Druck. Bis 2030 könnten laut Berechnungen weitere Häuser ihre stationäre Versorgung verlieren. Die Folgen: längere Rettungszeiten, weitere Wege zur Notaufnahme und massive Ängste unserer Bürger. Mehr Belastungen für Kliniken in Halle und Magdeburg. Der Herzinfarktpatient aus der Altmark wartet länger. Familien im Harz verlieren eventuell ihre wohnortnahe Versorgung. Und gleichzeitig kürzt diese Bundesregierung auch beim Rettungsdienst. Fahrzeuge, Energie und Personal werden teurer. Trotzdem wird gedeckelt. Selbst die Luftrettung gerät massiv unter finanziellen Druck. Die Menschen interessiert keine Excel-Tabelle aus dem Ministerium. Die Menschen interessiert, kommt der Rettungswagen rechtzeitig, ist die Notaufnahme offen. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist nicht alternativlos. Meine Fraktion hat bereits im Mai ein Konzept zur Finanzreform der gesetzlichen Krankenversicherung vorgelegt. Versicherungsfremde Leistungen aus Steuermitteln finanzieren, Reduzierung der Bürokratie, mitteleffizienter einsetzen, statt Versorgung abzubauen. Das wäre eine echte Reformpolitik. Vielen Dank.
Für die Fraktion der SPD hat Herr Abgeordneter Matthias David Nievers, bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Das vorliegende Gesetzespaket ist eines der herausforderndsten der bisherigen Legislatur. Herausfordernd deshalb, weil es das gesamte Gesundheitswesen umfasst. Aber auch herausfordernd, weil Sparen natürlich wehtut. Es ist aber auch herausfordernd, weil rund 90% der Menschen in Deutschland sagen, ja, wir müssen sparen, aber fast genau die gleiche Anzahl an Menschen sagt, Diese Sparnotwendigkeit sehe ich nicht bei mir selbst. Diese Schwierigkeit, die gehört zum Job dazu, und wir nehmen diese Schwierigkeit an. Denn für uns ist klar, wir müssen eine Finanzlücke von knapp 19 Milliarden Euro schließen. Und das werden wir auch tun, mit Sparmaßnahmen. Denn wir wollen sicherstellen, dass im nächsten Jahr die Beiträge nicht weiter steigen. Die Beitragsstabilität, das ist das Ziel, was wir umsetzen werden. Wenn es um die Sparmaßnahmen geht, dann müssen diese natürlich wirksam sein. Aber es ist genauso wichtig, darauf zu achten, dass weiterhin die Versorgung für alle Menschen in Deutschland sichergestellt ist. Und diese beiden Pole müssen wir in eine Balance bringen und eine Abwägung treffen. Und diese Balance will ich an einem Beispiel deutlich machen. Wenn es um Arzneimittel und die Gesundheitswirtschaft geht. Denn Arzneimittel bilden den zweithöchsten Kostenblock im Gesundheitswesen. Und deshalb ist glasklar, dass dieser Bereich einen substanziellen, einen fairen Sparbeitrag bringen muss. Und diesen Beitrag werden wir einholen. Gleichzeitig müssen wir dabei schauen, dass wir die Versorgung sicherstellen. Und bei Arzneimitteln mussten wir schmerzlich feststellen, dass wir abhängig geworden sind von China. Viele Arzneimittel werden mittlerweile nur noch in Asien produziert. Und wenn dort die Lieferketten zusammenbrechen, wenn China entscheidet, keine Exporte mehr zuzulassen, haben wir ein riesiges Problem. Und diese Abhängigkeit darf nicht noch größer werden, sondern muss abgebaut werden. Wenn es Unternehmen gibt, die nur billig in Asien produzieren, diese Dinge nach Deutschland verkaufen, die Gewinne ins Ausland bringen und in Deutschland keinen Cent investieren, dann dürfen diese Unternehmen doch nicht genauso behandelt werden wie die Unternehmen, die in Deutschland Arbeitsplätze schaffen, produzieren, forschen und für Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa sorgen. Und genau diese Unterscheidung, die werden wir jetzt vornehmen. Und deshalb danke an Frau Ministerin Wagen, die eine Standortklausel vorgesehen hat im Gesetz. Diese Standortklausel braucht jetzt noch ein Update, dass sie in der Praxis tatsächlich funktioniert. Und genau diesen Weg werden wir jetzt gehen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Für Bündnis 90 Die Grünen hat nun Frau Dr. Paula Wichotter das Wort. Bitte sehr.
Vielen lieben Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gesundheitspolitik ist wahnsinnig kompliziert. Und dieses riesengroße Reformprojekt, das ist so kompliziert, da hat jetzt schon das gesamte Gesundheitssystem Angst, dass aufgrund der Art und Weise, wie das hier durchs Parlament geprügelt werden soll, wahnsinnig viele handwerkliche Fehler drin sein werden. Und ganz ehrlich, ich verstehe auch Nina Wagen, die für dieses Gesetz sich bis zum Herbst Zeit nehmen wollte. Und der es ihr verboten hat, das ist Kanzler Merz, das ist Lars Klingbeil, die wollen nämlich vor der Sommerpause noch auf Kosten der Gründlichkeit, auf Kosten der guten handwerklichen Praxis und auf Kosten guter und ausführlicher Beratung dieses Gesetzespaket jetzt noch durchprügeln. Ich verstehe ja, dass ein Friedrich Merz ein positives Signal vor der Sommerpause will. Aber dann soll er eine Rakete starten lassen oder zur Fußball-WM fahren. Nicht auf dem Rücken von 70 Millionen Versicherten in diesem Land, die ordentliche und gut ausdiskutierte Gesetze brauchen. Und liebe SPD, wir haben ja jetzt hier Reden gehört, die waren sehr weit weg von dem, was Sie vor zwei Tagen im Handelsblatt aufgeschrieben haben, nämlich dass das größte Problem im Sparpaket ist, dass die Pharmaindustrie zu viel Sparbeitrag leisten muss. Wir haben noch 2010 für das durchschnittliche neue patentgeschützte Medikament 1.000 Euro gezahlt. Wir zahlen inzwischen für das durchschnittliche patentgeschützte Medikament 50.000 Euro. Wir zahlen doppelt so viel Medikamentenkosten wie noch Anfang der 2010er Jahre. Und dann solche Reden hier abzuliefern, wo Leute aus den hinteren Reihen zu Recht gerufen haben, ist das noch Sozialdemokratie oder KI? Da muss man ganz ehrlich fragen, auf welcher Seite stehen Sie hier? Jeder in diesem Parlament, und das gilt übrigens auch für die Apothekenreform von vor einer Sitzungswoche, der Meinung ist, er sitzt hier, um vor allen Dingen die Interessen von der Pharmaindustrie zu vertreten, die wirklich weltweit zu der Branche mit den höchsten Margen gehört, statt für die Versicherten in diesem Land, gerade nur Sozialdemokratie, dann muss man sagen, Sie sitzen hier falsch und Sie haben vergessen, wer Sie in dieses Parlament schickt. Und ich wünsche insbesondere den Kolleginnen und Kollegen, die sich in den letzten Tagen anders geäußert haben, liebe Frau Borchert, Viel Erfolg in diesen Verhandlungen und vor allen Dingen wünsche ich uns allen, dass wir mehr Zeit für dieses Riesenprojekt haben. Zum Wohle der Versicherten. Vielen Dank.
Für die wir machen jetzt keine Kurzintervention und auch keine Zwischenfragen mehr zu diesem Topf. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Herr Abgeordneter Dr. Thomas Pauls. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die gesetzliche Krankenversicherung taumelt irgendwo am finanziellen Abgrund. Gingen wir bislang noch von einem Defizit von 15,5 Milliarden Euro aus, so rechnen wir jetzt schon mit 18 Milliarden Euro. Ein Zeichen der gestiegenen Kosten. Der Zusatzbeitrag und damit auch die Einnahmen GKV, die sind bereits stark gestiegen in den letzten Jahren. Und dennoch, es reicht hinten und vorne nicht aus. Die Kosten steigen eben noch stärker. Wir haben ein Ausgabenproblem und dagegen gesteuert wurde bislang nicht. Und darum braucht es jetzt dringend eine Antwort. Und die Antwort, die ist nun mit dem vorliegenden Gesetz formuliert. Und diese Antwort, die ist sicherlich auch keine, mit der wir es uns irgendwie einfach machen. Einfach machen kann man es sich durchaus, das haben wir in den letzten Wochen erlebt. Die einfache Lösung von links, nichts muss sich ändern, einfach mehr Geld draufkippen. Sie sind nicht mal willens oder in der Lage, das Problem steigender Kosten wahrzunehmen. Sie wollen einfach mehr Einnahmen, anstatt die Ausgabendynamik zu heilen. Es ist übrigens paradox, Sie schimpfen immer auf die Reichen, auf den Markt, auf das große Geld. Seien Sie doch mal froh, dass es das alles gibt, sonst müssten Sie nämlich ernsthaft Verantwortung übernehmen und mit den Problemen dieses Landes auseinandersetzen. Die einfache Lösung von rechts, auch ganz toll, Hetze gegen Ausländer, gegen Geflüchtete, gegen Transpersonen. Wenn man sich Ihre Beiträge in den letzten Sitzungswochen anschaut, dann wird es wirklich gruselig. Sie behaupten, wir schicken deutsche Frauen arbeiten, damit sich ausländische Familien einen faulen Lenz machen können. Sie suggerieren, dass wir den Zahnersatz streichen, um Perücken für Transsexuelle zahlen zu können. Was Sie sich ausgelassen haben über das deutsch-türkische Versicherungsabkommen. Deutsche Ehefrauen sollen zahlen für türkische Ehefrauen, mal davon abgesehen, dass es teurer sein könnte, das Abkommen aufzulösen. Sparen würden wir vielleicht einen zweistelligen Millionenbetrag. Das sind Ihre tollen Vorschläge. Lässt sich übrigens alles im Protokoll nachlesen. Und ich hoffe, Sie tun das irgendwann mal und schämen sich dann über das, was Sie hier so vom Stapel gelassen haben. Wir machen es uns nicht einfach. Und so kommen wir zum aktuellen Gesetz. Diese Maßnahmen, die sind schmerzhaft. Und ich sage Ihnen auch ganz offen, mir schmeckt die ein oder andere Maßnahme auch nicht. Ich setze auch auf die ein oder andere Änderung im parlamentarischen Verfahren, insbesondere bei der Thematik der versicherungsfremden Leistungen. 250 Millionen Euro können bei einem Beitragsstabilisierungsgesetz wirklich nur ein Anfang sein. Aber klar ist, um unser Gesundheitssystem erhalten zu können, müssen wir es reformieren, auch wenn es wehtut. Nichts zu tun oder ein Weiter-so ist keine Option und weitere Strukturreformen müssen und werden folgen. Frau Ministerin Wagen, danke, dass Sie sich in den Gegenwind stellen. Wir stehen an Ihrer Seite und gehen konstruktiv in die Beratung. Vielen Dank.
Nun erhält der fraktionslose Kollege Stefan Seidler das Wort. Bitte.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Moin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich denke, eins wurde in dieser Debatte ganz deutlich, die Lage ist ernst. Steigende Ausgaben, Finanzierungslücken und die Menschen sorgen sich um ihre Gesundheitsversorgung und Beiträge. Und darum ist klar, Reformen sind notwendig, aber sie dürfen nicht zu schlechterer und teurer Versorgung führen. Leider droht genau das mit diesem Gesetzentwurf. Statt das System nachhaltig neu aufzustellen, verlagern Sie finanzielle Last vor allem auf die Versicherten. Das Zweiklassengesundheitssystem wird weiter zementiert. Das ist ungerecht und es trifft in doppelter Hinsicht vollkommen schief. Nicht nur trifft es die Menschen, die ohnehin wenig Spielraum haben, sondern es verschlechtert insbesondere die Versorgung in strukturschwachen und ländlichen Regionen. So etwa bei mir im Norden mit unseren Inseln und Halligen in Nordfriesland oder unseren Dörfern. Überlastete Praxen, lange Anfahrtswege und immer wieder weniger Sprechstundenangebote sind dort bereits Standard. Besonders prekär steht es um die psychotherapeutische und hausärztliche Versorgung. Und ausgerechnet dort setzen Sie den Rotstift an. Honorarkürzungen, Deckelungen und gestrichene Leistungen. Die Folge ist absehbar. Noch längere Wartezeiten, Versorgungslücken und vor allem die wohnortnahe Versorgung wird darunter leiden. Letztendlich sparen Sie damit im Haushalt, sondern an der Versorgung der Menschen. Und Sie verschieben das Problem auf später. Erlauben Sie mir einen Hinweis. Skandinavische Länder zeigen, dass Gesundheitsversorgung gerechter und stabiler organisiert werden kann. Für mich und für meine Partei der SSW ist deshalb klar, ein System, in dem alle einzahlen, eine verlässliche Versorgung vor Ort und eine Gesundheitspolitik, die das Gemeinwohl ins Zentrum stellt. Dafür reicht dieser Entwurf nicht aus. Danke schön.
Abschließend in dieser Debatte hat für die CDU-CSU-Fraktion Herr Abgeordneter Dr. Hendrik Strick das Wort. Bitte.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir subventionieren in Deutschland Krankheit. Zwar nicht mit einem Titel im Bundeshaushalt, sondern mit jeder Behandlung, die die Solidargemeinschaft am Ende teuer bezahlt, nur weil wir am günstigeren Anfang nicht richtig hinschauen. Wir zahlen den billigen Zuckergehalt im Getränk am Ende als teuren Diabetes zurück. Wir zahlen die billigen Vapes am Ende als lebenslange Sucht- und Lungenerkrankung zurück. Lassen Sie mich das als Arzt sagen. Diese Rechnung sehen nicht nur die behandelnden Ärzte am Krankenbett, sondern auch die Wirtschaft in Form von immer steigenden Sozialabgaben. Deshalb bin ich Ministerin Wagen wirklich dankbar, dass die zweckgebundene Abgabe auf zuckerhaltige Getränke ihren Weg in das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz gefunden hat. Das ist ein richtiger Schritt und das ist auch ein mutiger Schritt. Jetzt kommt es aber darauf an, dass dieser Einzelansatz in ein echtes präventionsorientiertes System erweitert wird. Denn der größte Hebel für stabile Beiträge heißt nicht mehr Einnahmen, er heißt weniger Krankheit. Die Regierungen der Vergangenheit haben über Jahre hinweg versucht, die Finanzlücke in der GKV mit Steuergeldern zuzuschütten. Das geht einfach nicht mehr. Prävention hingegen senkt die Ausgaben und das langfristig. Daher ist ein Teil der Lösung höhere Steuern auf Produkte wie Tabak und Alkohol nach dem Verursacherprinzip. Wer ungesunde Kosten verursacht, muss auch stärker die Finanzierung der Folgen beitragen. Ein höherer Preis auf Tabak ist keine Bestrafung, ist keine Verbotslogik und ist kein Freiheitsentzug. Das ist Solidarität mit den Versicherten. Das ist auch Jugendschutz. Denn höherer Preis hält nachweislich Jugendliche von solchen Produkten auch ab. Es fördert gesünderes Verhalten und bringt trotzdem Mehreinnahmen ins Gesundheitssystem. Wer sich fälschlicherweise mit dem Hinweis auf mögliche Steuerausfälle gegen deutlich höhere Tabakpreise stellt, sollte ehrlich sagen, was das bedeutet. Ein Staat darf nicht darauf bauen, dass Menschen rauchen, krank werden und früher sterben, damit Steuereinnahmen stabil bleiben. Auch der Schwarzmarkt ist hier kein Gegenargument. Natürlich müssen wir illegalen Handel ernst nehmen, aber wer sagt, strengere Regeln führen nur zu mehr Schwarzmarkt, macht aus dem Regelbruch ein politisches Vetorecht. Ein Land, das Krankheit billiger macht als Gesundheit, spart am falschen Ende. Es ist Zeit für ein System, in Gesundheit mächtiger ist als die, die an krankmachenden Produkten verdienen. Vielen Dank.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/6130 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe jetzt auf die Tagesordnungspunkte.